Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bevor wir heute einsteigen, möchte ich kurz mal zurückschauen. Wir sind jetzt bei der Folge 30 und ich habe jetzt mal nachgezählt und meine ganzen Statistiken durchforstet und mit der Folge 29 habe ich in Summe knappe 12 Stunden, um genau zu sein, 12 Stunden, 21 Minuten und 44 Sekunden aufgenommen, was schon eine ganze Menge an Stoff ist. Und wenn ich mir anschaue, worüber wir diese 12 Stunden gesprochen haben, dann ist eigentlich eine ziemlich klare Linie entstanden, ohne dass es wirklich beabsichtigt war, um ehrlich zu sein. Wir haben eigentlich am Anfang, oder ich habe mal am Anfang, mehr über technische Schulden und den Total Cost of Ownership gesprochen, weil ich eigentlich die Intention hatte, einfach darüber mal zu sprechen, über die Sachen, die man sonst nicht liest oder spricht oder man eigentlich nur indirekt danach eine Erfahrung bekommt. Darüber, warum eine technische Entscheidung heute Kosten erzeugen kann und die wir erst die Jahre später natürlich erst wirklich sehen. Das war auch noch ein wichtiger Teilaspekt der letzten Folgen. Dann war halt so ein Schwank Richtung Business-Architektur. Wir haben halt sehr viel über Business-Capabilities auch gesprochen, was natürlich für mich persönlich immer ein emotionales Thema ist, weil es mich so viele Jahre jetzt einfach schon beschäftigt und natürlich auch die dann nachfolgende Aktivitäten von Maturity Level, Priorisierungen etc., auch wie man Strategien überhaupt richtig runterbrechen kann in die Architektur und damit arbeiten kann. Und dann sind wir, was haben wir da eigentlich dann gemacht? Ja, genau, dann kann man Daten noch und vor allem die Data Entities als fachliche Datentöpfe, ne? Dann haben wir über Data TCO gesprochen und die Kosten halt, die hinter Daten eigentlich entstehen. Ich habe über Datenprodukte, sehe ich hier noch, Data Governance gesprochen, wie wichtig das ist, und Data Governance, ich glaube, das findet immer jeder vor und ist auch im Endeffekt auch kein Rocket Science, aber im Endeffekt sehr wichtig für jede Aktivität, sobald es um IT-Applikationen geht. Ja, und damit eigentlich haben wir eine wichtige Ebene damit erreicht, denn nicht nur Anwendungen und Technologien erzeugen halt Abhängigkeiten, sondern halt auch die Daten dahinter. Und wenn ich mir die letzten Folgen angeschaut habe, die jetzt laut meiner Statistik ganz schön erfolgreich waren von der Zuhörerschaft, vielen Dank auch fürs Zuhören und fürs Reinsneaken, habe ich gemerkt halt, dass der Trendsetter AI einfach zieht und dass noch immer sehr viel Unstimmigkeiten geht, wo die Reise hingeht. Und ja, im August haben wir uns halt über AI TCO, AI Demand, um AI Architecture und deren Agents dahinter und vor allem die Governance unterhalten. Nicht ganz so tief, wie ich eigentlich erhofft habe im Nachgang, aber ich denke, das eine oder andere haben wir anreißen können und hat uns danach ja natürlich in eine gewisse Sicht auf neue Technologien gebracht. Und für mich ist AI nichts anderes wie eine Technologie, die wir aktuell einsetzen. Gerade natürlich auch in meinem Berufsumfeld habe ich natürlich gerade mit solchen Fragen, die ich auch im letzten Monat probiert habe zu beantworten, immer wieder zum Tun. Und dabei kommt halt immer wieder die Herausforderung auf, wie bringen wir AI kontrolliert in die Architektur. Gerade Solution-Architekturen haben extreme Auswirkungen, sobald AI-Aktivitäten stattfinden. Und dementsprechend sind Systemarchitekturen auch oft gefährdet. Und dem nehme ich mich natürlich auch an. Und es ist eine wichtige Herausforderung und dazu muss ich natürlich auch in der Tiefe sehr tiefes Verständnis haben, wie halt AI agiert und wie man damit auch am besten umgeht. Und ich rede jetzt nicht von der Entwicklung als solche, sondern einfach um den gesamten, um den Frame. Und deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, Auch wenn es gegen Prinzipien verstoßt, die ich mir eigentlich gesetzt habe für diese Podcast, Enterprise Architektur wirkt, dass ich halt jedes Monat ein neues Thema aufgreife, dass ich den September einer Sache widme, die mir selbst im Endeffekt auch immer tagtäglich unterkommt und ich dir natürlich jetzt so ein bisschen meine Welt da drinnen auch schildern möchte, wie ich damit aktuell umgehe. Wir kommen halt an einen Punkt, an dem halt Enterprise-Architektur definiert werden muss, wo AI unterstützen darf und wo AI entscheiden darf. Und wo bewusst, naja, wie soll ich sagen, ein Mensch verantwortlich bleiben muss. Und genau deshalb bleiben wir auch im September nochmals bei AI, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Wenn du dich erinnerst, wenn du dabei warst, im August haben wir halt mit den ersten Folgen gerade um Kosten gesprochen, AI Demand, Architektur, Agent Governance. Nebenbei, ich habe im Anfang August dann ein Enterprise Architecture Operation Model für AI auf LinkedIn veröffentlicht. Es ist noch nicht ganz sauber definiert, aber bringt große Grundzüge, was ich vor dem ich gesprochen habe. Und die September-Folge, die zahlt da nochmal drauf ein, denn das Ding hat einen Makel, sage ich mal. Und zwar geht es halt darum, um die Verantwortung und Entscheidungsrechte und die Grenzen dahinter. Jetzt verstehe mich nicht falsch, nicht als psychologische AI-Debatte, das fangen wir sicher nicht an, außer dann debattieren kann ich dann mit mir selber. Und sicher fangen wir uns auch keine Ethikserie an. Wobei das für mich persönlich schon sehr spannend wäre. Aber ich glaube, da brauche ich einen Counterpart, der ein bisschen der Stoff dagegen schießt. Sondern wir schauen uns eigentlich was anderes an, und zwar aus der praktischen Sicht aus der Enterprise-Architektur. Und vor allem halt, welche Rolle darf AI in einer Operation Model tatsächlich übernehmen? Und genau da möchte ich mit etwas beginnen, das eigentlich überhaupt nichts mit der AI-Welt zu tun hat. Und wir reden über etwas, das kennst du. Wahrscheinlich aus anderem Kontext, und ich probiere das jetzt ein bisschen zu verbinden, und zwar geht es ums RACI und das Rapid-Modell. Genau, denn vielleicht brauchen wir gar keine kompletten neuen Modelle für unsere AI Operation Models. Vielleicht können wir das nutzen, was wir schon kennen und auch in der Vergangenheit sehr zielführend war. Vielleicht müssen wir zunächst nur sehr sauber definieren, welche bestehenden Entscheidungsrollen wir AI überhaupt zugestehen wollen und welche eben nicht. Stell dir ein klassisches Architecture-Board vor. Wer das nicht kennt, das ist im Endeffekt eine Art Gremium von lauter Architekten, die hauen sich einmal die Woche zusammen und entscheiden gemeinsam, welche Decision Records angenommen werden, welche verschoben werden oder halt gecancelt werden. Es geht um eine wichtige Entscheidung oder Architekturentscheidung, vielleicht sogar auch um die Ablösung eines zentralen Systems, eine neue Plattform oder vielleicht von mir ein Service, ist eigentlich gerade egal, oder vielleicht sogar eine grundlegende Technologieentscheidung. Und stellen wir uns weiter vor, an unserem virtuellen Tisch, da sitzen ein Enterprise-Architekt, verschiedene Solution-Architekten, jemand von der Security, vielleicht auch ein Business-Owner, jemand von unserem Procurement und wenn wir Glück haben, einer von der Operation. Und ja, jeder bringt halt seinen Blickwinkel ein, und um das geht es ja eigentlich bei solchen Boards, nicht wahr? Und jetzt sitzt da plötzlich noch jemand am Tisch. Der sitzt eigentlich nicht da, sondern der ist im Computer irgendwo drinnen. Wobei, wenn wir virtuell zusammensitzen, sitzen wir alle im Computer, wenn man es genau nimmt. Also lass uns nicht jetzt physiologisch abdriften. Wir reden halt klassisch um die AI hier jetzt. Denken wir mal, was ist auch jemand, der dran sitzt? Nicht physisch natürlich, aber die AI hat vielleicht sämtliche ADRs schon vorab analysiert. Sie kennt unsere Landschaft in- und auswendig. Lifecycle Management, das, was wir im Endeffekt auch immer vergessen, kennt das Ding. Und ja, Dokumentation hat das aus dem FF. Und wahrscheinlich, und da nehme ich mich einfach mal außen vor, glaube ich, kennt die AI aktuell schon unsere gesamte Systemarchitektur mehr und tiefer und fragmentierter als jeder Mensch in dieser Runde. Dann stellt man sich natürlich eine Frage. Was machen wir dann noch? Wenn die Ding eh schon alles besser kann. Aber die Frage streichen wir jetzt aus dem Protokoll. Wir stellen uns eine andere Frage. Welche Stimme bekommt ihr eigentlich an diesem Tisch? Ich habe mir diese Frage letztens gestellt und ich habe wirklich die Intention gehabt, AI als eigenen Architekten mit ans Board zu holen, um im Endeffekt auch mit ins Gespräch einsteigen zu können. Aber es ist schon ein bisschen sehr spooky, um ehrlich zu sein. Aber zurück zum Punkt, was darf sie jetzt? Darf sie nur Informationen liefern? Darf sie Empfehlungen sogar aussprechen? Oder vielleicht sogar Entscheidungen vorbereiten? Oder noch viel schlimmer, Entscheidungen treffen? Oder Worst-Case-Szenario, Entscheidung treffen und durchführen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und halt nicht darüber, ob AI Menschen ersetzen, ich meine, das lassen wir wirklich mal außen vor, das wird sich noch bald genug entscheiden oder beweisen so, sondern ob AI irgendwann mal intelligenter sein wird als wir. Das wird auch wahrscheinlich passieren und ist wahrscheinlich sogar der Fall, wobei Intelligenz immer so ein auch noch psychologisches Thema ist. Aber vor allem, sondern über die wesentlichen praktischen Fragen der Architektur Entscheidungsrechte bekommt. So, darüber reden wir heute. Let's go! Kapitel 1, wir diskutieren heute mal über AI, aber nicht über die Rolle. AI wird halt zunehmend zum Teil von den Unternehmensentscheidungen. Kennst du wahrscheinlich, na, du hast halt irgendeinen Bedarf und dann lass es mal durch dein ganzes System durchrattern und auf einmal gibt es dir im Endeffekt verschiedene Optionen auf, was du alles machen kannst und was du nicht machen kannst. Und somit nimmt diese digitale Software schon eine Rolle ein, ob du es jetzt möchtest oder nicht. Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, gehen wir nochmal ganz kurz zurück bezüglich Rollendefinierung. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal in den Folgen davor, habe ich mal öfters gesprochen, ich würde gerne über Rollen sprechen. Ich lasse das jetzt mal außen vor, sondern eigentlich so ein bisschen, wie man zu Entscheidungen kommt. Über das haben wir ja auch schon in den ein oder anderen Serie gesprochen. Aber wenn man es aus der Architektur spricht, dann habe ich natürlich Architecture-Boards, ich habe Governance-Regeln, Approval-Prozesse, und ich habe Rollenmodelle, um im Endeffekt mein Raki anzuwenden, dass meine ADRs halt verschiedene Risk- und Acceptance-Kriterien gerecht werden. Und wir definieren dann halt ziemlich halt genau, was wir halt machen. So, was macht man natürlich? Wer liefert welche Informationen? Was muss eigentlich konsoliert werden? Wer gibt halt die Empfehlungen am Schluss des Tages ab? Ist der Solution-Architekt, ist der Enterprise-Architekt oder wer auch immer? Und dann am Schluss, wer stimmt denn zu? Muss jetzt jeder nicken oder nur einer? Wer entscheidet? Und natürlich danach, ja, wer setzt das am Schluss um? Aber lassen wir das mal. Naja, jetzt ist die halt einmal da. Ist Teil von unserer Architecture-Board-Runde geworden. Und dann fragt man natürlich, was kann das Ding jetzt für uns machen? Ich finde, das ist vielleicht die falsche Ausgangsfrage. Wir sollten uns eher darum beschäftigen, dass es möglicherweise wirklich technische Entscheidungen treffen sollte. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir das Entscheidungsrecht übertragen sollten. Entscheidung treffen und Entscheidungsrechte sind zwei Paar Schuhe für mich, vielleicht das mal klarzustellen. Aber genauso falsch finde ich allerdings diese Gegenposition, AI darf halt niemals entscheiden. Warum eigentlich nicht? Warum darf es halt nicht entscheiden? Wenn eine Entscheidung klar geregelt und vollständig nachvollziehbar ist und vor allem risikoarm ist und jederzeit rückgängig gemacht werden kann, könnte AI möglicherweise sogar besser und konsistenter entscheiden als jeder Mensch. Ein Beispiel, wo ich denke, macht Sinn, nehmen wir mal so eine Technologie Lifecycle Management, was super boring ist. Wir haben halt jede Menge Applikationen im Haus, oder auch in einer Delivery laufen und eine bestimmte Runtime hat halt sein End of Support erreicht. Und die Regeln sind natürlich definiert durch uns und die Abhängigkeiten sind öffentlich dokumentiert und die Lifecycle Information sind halt vorhanden. Und muss wirklich ein Enterprise Architect 300 Einträge einzeln durchgehen? Wahrscheinlich nicht. Machst du das? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gehst du nur auf Triggerpunkte ein und das war's. Und ich finde schon, dass da AI könnte deinem Counterpart werden und das Ganze mit analysieren. Sie könnte daraus auch Priorisierungen aufbauen, was wir im Endeffekt jetzt, was jetzt als nächster angestoßen werden müsste und vor allem halt auch die Entscheidung getroffen werden kann, diese Applikation wird nächstes Jahr einfach stillgelegt. Da wird es dann plötzlich ein bisschen schwieriger, weil sobald diese Entscheidung getroffen worden ist und jetzt das Entscheidungsrecht an der Stelle ist, dann hat das natürlich einen Business Impact. Vor allem auch aufs Budget und wahrscheinlich sind auch strategische Elemente davon betroffen und organisatorische Abhängigkeiten sowieso. Und somit, glaube ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, damit reicht es halt einfach nicht mit dieser Unterscheidung, darf AI was oder darf es nicht. Wir brauchen eine feine Betrachtung und darüber reden wir heute jetzt ein bisschen mehr. Kapitel 2, Rapid. Welche Rolle darf AI in Entscheidungen wirklich annehmen? Wenn wir darüber sprechen, wie weit AI in Entscheidungen eingreifen darf, brauchen wir zunächst ein Modell, das Entscheidungsrollen voneinander trennt. Dafür finde ich eigentlich Rapid recht interessant mit Recommend and Agree, Perform, Input and Decide. Und aber nicht, weil Rapid für AI entwickelt wurde, das ist natürlich Blödsinn, sondern weil wir damit ziemlich konkret prüfen können, welche dieser Rollen wir eine AI tatsächlich geben wollen. Wenn man so anschaut, das AI mit Recommend, bei Recommend sehe ich halt ein großes Potenzial. AI könnte halt nicht einfach nur festlegen, hier sind 27 Applikationen mit Lifecycle-Risiko, sondern darüber hinaus Ableitungen für uns machen. Wie zum Beispiel auf Basis von Business Criticality, Kosten und Lifecycle und vor allem Abhängigkeiten würde ich diese 7 zuerst betrachten. Somit liefert AI mal nicht nur Daten, sondern bereits eine begründete Empfehlung. Die Entscheidung bleibt aber trotzdem beim Menschen. Wenn man das A nimmt, das Agree, bei Agree wird es ein bisschen kritischer, wie ich finde. Hier geht es zum einen um Zustimmung oder auch darum, eine Entscheidung zu blockieren. Nehmen wir eine Abweichung von einem Architekturstandard. AI könnte sehr gut prüfen, ob definierte Kriterien erfüllt sind, aber darf sie daraus auch ableiten, diese Abweichung wird akzeptiert. Damit geben wir AI bereits eine Governance- und Kontrollfunktion, was ich nicht so cool finde. P, Perform. Perform finde ich gerade bei Agents besonders spannend. AI muss halt nicht selbst entscheiden, um sehr autonom zu sein, um ehrlich zu sein. Ein Mensch entscheidet beispielsweise, so, diese 40 Applikationen müssen bewertet werden. Ein Agent könnte, finde ich, anschließend Informationen zusammentragen, Analysen durchführen und so, vielleicht sogar auch gleichzeitig Task erzeugen. Verantwortliche kontaktieren und die Erlaubnis, Blödsinn, um Ergebnisse zusammenzuführen. Also Human Decide, AI Perform. Also das könnte ein guter Grundsatz werden. Entscheidungshoheit oder operative Autonomie sind für mich einfach zwei unterschiedliche Dinge und so sollen sie auch behandelt werden. AI oder Input. Bei Input dürften die Schwellen für die Rolle natürlich extrem schwierig, niedriger liegen, denn AI kann Kosten, Lifecycle-Daten, Abhängigkeiten und so weiter zusammentragen und vor allem kann sie etwas, was wir nicht so gut sind, und zwar verdichten, also das auf den Punkt zu bringen. Dabei entscheidet sie eigentlich ja gar nichts. Sie schafft einfach nur eine bessere Grundlage für unsere Entscheidungen. Und gerade in der Enterprise-Architektur dürfte das einer der Bereiche sein, wo ich schon denke, da ist die AI eigentlich jetzt schon sehr gut unterwegs und sollte eine komplette Daseinsberechtigung bekommen. Die Decide, und dann kommen wir da schon natürlich bei etwas rein, wo es sehr unangenehm wird, darf AI tatsächlich Architekturentscheidungen treffen? Ich finde halt klar, bei definierten und risikoarmen und bei Entscheidungen, die man auch rückgängig machen könnte, möglicherweise schon. Oder vielleicht, naja, kommt halt wirklich auf den Bereich an. Bei strategischen Plattformentscheidungen oder regulatorischen relevanten Ausnahmen Ich glaube, da würde ich schon relativ stark die Grenzen ziehen im Unternehmen und sagen, so weit nicht. Und ja, und genau hier zeigt sich eigentlich die Grenzen von Rapid für mich auf. Das Modell hilft uns, das zu beschreiben, halt, welche Rolle AI innerhalb einer Entscheidung übernimmt. Es beantwortet aber etwas Wichtiges halt nicht. Ich hoffe, du hörst das auch ein bisschen raus. Unter welchen Bedingungen darf AI diese Rolle überhaupt übernehmen? Und dafür brauchen wir einfach eine zweite Schicht. Kapitel 3. Nicht jede Entscheidung ist halt gleich. Der zuverlässige Entscheidungsspielraum für AI sollte nicht von der Technologie abhängig sein, sondern von der Art und Tragweite der Entscheidung. Also wie weit hat das im Endeffekt Auswirkungen auf uns und auf unser Unternehmen? Ich würde da vielleicht in unterschiedlichen Dimensionen denken. Ich habe es mal probiert, in drei zu unterteilen. Einmal der Business Impact, na, was passiert, wenn eine Entscheidung falsch ist. Eine automatisch falsche klassifizierte Architektur-Repository-Item ist natürlich unangenehm, aber eine falsche Entscheidung über eine geschäftskritische Plattform, das hat ganz andere Dimensionen. Also der Business Impact, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Ich finde, da sollte ja überhaupt keinen Entscheidungs Raum haben. Die zweite Dimension, die ich mal für mich gefunden und definiert habe, ist einfach die Rückgängigkeit, also dass ich etwas rückgängig mache. Ich habe es Reservability genannt. Kann ich die Entscheidung einfach zurücknehmen? Das halte ich eigentlich schon für extrem wichtig. Wenn AI eine falsche Jira-Task von mir aus erstellt, dann kann ich ihn löschen. Wenn AI eine falsche Klassifizierung erzeugt, dann kann ich es auch korrigieren. Und naja, wenn er aber eine strategische Vendor-Entscheidung trifft, das wird ein bisschen schwierig, das wieder rückgängig zu machen. Und ich glaube, da müsste man schon klar den Cut setzen. Deswegen, die Dimension 2 ist ein bisschen offener und gibt mehr Möglichkeiten, AI einzusetzen. Die dritte und letzte Dimension, die ich für mich definiert habe, ist Decision Complexity. Und damit meine ich jetzt nicht die technische Komplexität, verstehe mich nicht falsch. Eine AI kann technisch sehr komplexe Dinge hervorragend analysieren, wie ich finde. Also ich nutze es ja auch tagtäglich. Sie kann halt technisch das hervorragend für mich einfach analysieren. Und ich meine, die Menge an Kontext, die außerhalb der verfügbaren Daten liegt, die sind natürlich da auch enorm. Und ich finde gerade, kann es für mich auch sehr gut analysieren, was ist der bessere TCO, welche Funktionen passen besser fürs Unternehmen, gerade für diese Ableitung Application Capabilities und dann Worst Business Capabilities und danach, welcher Vendor passt denn da am besten. Also von meiner Art und Weise ist gerade dieses, wenn man diese Komplexität dahinter sieht, wenn die gering, also die Komplexität jetzt von diesen Annahmen sehr hoch ist, da macht ja, natürlich einen extremen Mehrwert und man können alle davon profitieren. Aber je mehr nicht dokumentiert ist und wenig strategischer, organisatorischer Kontext vorhanden ist, umso schwieriger wird eigentlich das und umso weniger darf man eigentlich AI einsetzen, weil es dann natürlich dann einen falschen Kontext und einen falschen Blick hat für diese Vendor-Entscheidung. Kapitel 4, wo darf AI im IAM weit gehen? Wenn ich mir jetzt zurückdenke, wie ich mir jetzt heute mal in der Früh das Kapitel erstellt habe, ich lange braucht im Endeffekt, um mich da die Kernbotschaft für dich herauszukitzeln, weil das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es gibt Bereiche in der Enterprise-Architektur, in denen mehr AI-Autonomie nicht nur vertretbar, sondern sinnvoll sein kann. Das steht jetzt mal außer Frage. Das ist mir extrem wichtig. Ich möchte nicht bei AI berät einen Menschen entscheiden. Enden. Das wäre einfach ein bisschen zu simpel. Nochmal ein Beispiel. Wenn wir uns ein Architecture Repository anschauen. Die AI erkennt halt etwas, dass halt eine Applikation ist seit 6 Monaten oder was ich 7 Monaten einfach nicht mehr aktiv und der Kontext, der Lifecycle, der fehlt. Es gibt auch kein O&M-Unternehmen, was jetzt auch nichts Neues ist, gibt es sehr häufig leider nicht. Und eine andere Applikation deckt dieselben Capabilities ab. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, kommt auch sehr häufig vor. Hier kann AI sehr weit gehen, wie ich finde, halt. Gerade dieses Input, Recommend, Perform, wenn wir Richtung Rapid nochmal zurückgehen, vielleicht sogar bestimmte Änderungen automatisiert durchführen, wenn Regeln klar definiert worden sind. Ein zweites Beispiel, was ich auch gefunden habe für mich, wäre, was habe ich dann hier noch? Standards und Compliance. Nehmen wir mal an, ein Solution Architecture wird gegen definierte Architekturstandards geprüft. Viele Architekten haben nebenbei immer diese Herausforderungen. Sie machen Solution-Architekten auf, probieren halt diese Vergangenheit aus der Erfahrung mit reinzubringen, nach gewissen neuen Prinzipien sich auszurichten und vergessen halt oft die Standards, die halt im Projekt oder im Unternehmen vielleicht definiert worden sind. Da ist natürlich auch eher eigentlich recht spannend, wenn halt die erkennt, du hast zwei Standards erfüllt, eins ist kritisch und da hast du komplett die Abweichung drinnen. Warum hast du die Abweichung gemacht, um das danach halt zurückzuschicken und dieses Review im Endeffekt zu, gerade beim Architecture Boards zu beschleunigen. Somit hat das aber keine wilden, da sind keine wilden AI-Entscheidungen dahinter, sondern es entscheidet ja nur darauf hin, was produziert worden ist, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Ja. Genau. Probieren wir noch ein anderes Beispiel rauszuziehen. Richtung Target Architecture, kommt sicher auch bei deinem Umfeld sehr häufig vor. Soll unsere zukünftige Customer Architecture zentralisiert oder stärker dezentralisiert aufgebaut werden? Also ich bin ein zentralisierter Fan, was gerade Customer Architecture angeht, aber es gibt auch viele Anwendungsfälle, wo es dezentral angenehmer ist. Wie auch immer, auch wieder Erfahrungsschatz. Aber auch hier kann halt AI klare Szenarien erzeugen und die Dependencies dahinter analysieren und vor allem den TCO vergleichen. Und wenn man halt weitergeht, bis runter halt vielleicht sogar Vendor-Strategien aufbauen und welche Business Direction wir halt eingehen. Und hier sehe ich halt AI wirklich sehr stark bei gerade das Input und Recommend. Aber vor allem, wo es nicht gut ist, ist dann natürlich halt bei Decide. Somit, es gibt halt auf diese Kapitelfrage, die ich halt vorhin gestellt habe, keine klare Antwort. Es kommt immer auf das jeweilige, auf den Kontext drauf an. Kapitel 5, der Fehler wäre, AI pauschal zu begrenzen. Hier würde ich bewusst gegen beide Extreme argumentieren. Also ein Extrem ist halt, AI darf niemals Entscheidungen treffen. Ich habe es schon vorhin ein bisschen angetriggert, das halte ich für langfristig für sehr unrealistisch. Wenn wir jede triviale Entscheidung, die regelbasiert ist und die halt rückgängig gemacht werden kann, abweise und weiterhin von Menschen freigeben machen kann, dann schaffen wir uns lediglich einen neuen Governance-Bottleneck und das wollen wir eigentlich gerade sowieso alle nicht. Und ich finde, das ist halt genau das, was ich vorhin gemeint habe, kann AI schon eine komplette Rolle übernehmen und auch Entscheidungen treffen. Aber es gibt natürlich wieder eine Extreme auf der anderen Seite. AI kann das besser, also lassen wir lieber die Entscheidung. Das finde ich extrem problematisch. Gerade diese Analysequalität ist halt nicht gleich durch Entscheidungsverantwortlichkeit. Also eine AI kann möglicherweise die beste technische Option identifizieren, check. Ja. Das bedeutet aber für mich halt noch lange nicht, dass es automatisch diese Option die richtige fürs Unternehmen ist, weil das hat verschiedenste Kontext und ich finde, da kommt halt natürlich noch etwas anderes rein. Der menschliche Gedanke, Unternehmen sind von Menschen geführt und Entscheidungen sind manchmal vielleicht nicht so ganz plausibel und AI kann das halt nicht eins zu eins so entscheiden und mitnehmen, weil oft halt auch Menschen davon betroffen sind durch diese Entscheidung und Persönlichkeiten und Rollen und Herzblut etc. Davon hat das Ding ja keine Ahnung. Kommen wir nochmal kurz zu dieser Frage, was ich bei Kapitel 4 gestellt habe, die eigentliche AI-Aufgabe. Also Enterprise-Architektur sollte deshalb nicht jeden AI-Use-Case einzeln danach bewerten, darf man AI einsetzen, ja, nein. Sondern, ja, wie viel Entscheidungsrecht geben wir dieser AI-Capability und warum? Das könnte zukünftig sogar Bestandteil sein einer AI-Capability oder eines Architecture Decision-Prozesses. Vielleicht würde AI folgende Rolle bekommen, dass es halt nicht nach Rapid läuft, sondern dass es Input, Recommend, Agree, Decide und Perform läuft. Also das ist die Rolle. Also ein bisschen anders, wie man das Rapid sich anschaut. Wenn man zum Beispiel bei Business Impact anschaut, dass man definiert von Low bis High oder die von, also von Einsetzbarkeit von dieser Rolle vielleicht so erklärt, sonst hast du den Kontext nicht. Also jetzt gerade so ein bisschen durchgehe für mich im Kopf ist, wo setze ich es am besten ein und wo kriegt es mehr Entscheidungsrechte. Also beim Business Impact würde ich sagen Low bis High und das gibt es halt da verschiedene Abgrenzungen. Bei der Reversibility von High, also das finde ich, kann man auf jeden Fall einsetzen, bis halt zu Low. Bei Decision Context ist es halt abhängig vom Kontext natürlich und von der Strategie. Und daraus lassen sich dann verschiedene Handlungsspielräume, finde ich, ableiten und definieren. Also da ist jetzt nichts Falsches dran. Kapitel 6. Was bedeutet das für einen CIO? Tja, der bin ich nicht, aber kenne einige. Für die, oder vielleicht bist du auch einer, der CIO muss nicht jede Entscheidung kontrollieren, finde ich. Aber er sollte, oder sie sollte, also das ist ein bisschen bescheuert jetzt vom Geschlecht her, aber er sollte sicherstellen, dass das Unternehmen bewusst entscheidet, also aus der Unternehmenssicht und welche Entscheidungsrechte es delegiert. Dass es, das ist für mich der Unterschied zwischen AI einsetzen und AI institutionalisieren. Wenn irgendwann 100 AI-Capabilities und Agents im Unternehmen existieren, reicht es halt nicht zu wissen, wir haben 217 AI-Use-Cases. Als CEO möchte ich natürlich was anderes wissen. Welche davon informieren nur, welche geben Empfehlungen, welche treffen von mir aus Entscheidungen, welche führen selbstständige Aktionen aus. Aber vor allem interessiert mich dann, wo haben wir ja Entscheidungsrechte gegeben, deren Auswirkungen geschäftskritisch sind. Und da sind wir halt bei diesem Punkt, das gehört aus meiner Sicht irgendwann genau in die Enterprise-Architektur, wie halt Business Criticality, Lifecycle und Data oder halt Data Criticality. Also wir werden uns da nicht rauswenden können. Und da sind wir auch wieder beim Ende angekommen. Wir diskutieren momentan einfach viel zu viel, was AI alles kann und was es vielleicht können muss. Vielleicht sollten wir uns auch mal eine andere Frage stellen, gerade aus der Architektur. Was davon wollen wir AI eigentlich entscheiden lassen? Und halt, wie in dieser Folge darüber gesprochen, dass halt nicht jede Entscheidung braucht es wirklich einen Menschen. Aber auch nicht jede Entscheidung sollte von der AI delegiert werden, etwa. Die Aufgabe von der Enterprise-Architektur ist deshalb aus meiner Sicht nicht, AI möglichst stark einzuschränken, aber vor allem auch nicht möglichst viel zu automatisieren. Die Aufgabe ist, die richtige Entscheidungsspielraum zu definieren. Also wir sind da wieder im Governance-Bereich angekommen. Vielleicht hilft es uns dafür, sogar unser altbekanntes Rapid-Modell zu nutzen. Nur kommt jetzt eine neue Rolle mit an den Tisch und das ist halt AI und wir müssen entscheiden, welche Stimme sie bekommt. Folge 31, also in der nächsten, werden wir uns ein bisschen genau darüber auch beschäftigen, weil es fehlt mir etwas Wichtiges. Und zwar, denn bevor AI analysieren, empfehlen oder entscheiden kann, braucht es sie halt Informationen. Und genau da entsteht möglicherweise ein viel größeres Problem. wir brauchen Data Lakes, verbindende Finance, Customers, Tracking, bla bla bla. Wir brauchen all diese Informationen natürlich in Unternehmen, um sie miteinander zu verknüpfen. Und dann geben wir ja auf einmal Zugriff darauf. Die Frage, die dann in der Folge natürlich beantworten wollen, ist, was darf AI eigentlich über unsere Unternehmen wirklich wissen? Und ich finde das sehr spannend, denn vielleicht liegt das, ist hier das größte Risiko in der Enterprise-Architektur mit AI. Und was wir dem eigentlich geben und was wir eher nicht geben sollten. Servus und Baba und bis auf bald.